Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Literatur und Wissenschaft im Literaturhaus Berlin, leider aufgrund des Lockdown ohne Publikum. Ich begrüße Andreas Schäfer mit seinem neuen Roman Das Gartenzimmer und den Architekturhistoriker und Leiter des Architekturmuseums an der Technischen Universität Berlin, Dieter Nägelke. Ich freue mich, dass Sie beide da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Das titelgebende Gartenzimmer ist ein zentraler Raum in einer Villa, um die sich alles im Roman von Andreas Schäfer dreht. Und deshalb steht heute auch die Architektur im Mittelpunkt. Ich habe mich, Herr Nägelke, gefreut, dass Sie gleich zugesagt haben, als ich Sie gefragt habe, ob Sie an diesem Gespräch über den Roman teilnehmen möchten. Was hat Sie denn gereizt, über einen Roman zu sprechen, in dem ein Haus gewissermaßen die Hauptrolle spielt?
Na, das ist natürlich zunächst mal berufsbedingt, das ist klar. Aber ich finde, es ist grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, Häuser in der Literatur zu behandeln und fast noch mehr, weil mir das so selten begegnet ist bisher in meiner Laufbahn oder in meinem Leben, sich auch um die Architektinnen und Architekten darin zu kümmern. Und ich habe mal ein bisschen nachgedacht, welche Romane das eigentlich tun und mir sind nicht wirklich viele eingefallen.
Was meinen Sie dazu, Herr Schäfer? Warum haben Sie eigentlich ein Haus in den Mittelpunkt Ihres neuen Romans gestellt? Das ist ja Ihr vierter Roman. Das Debüt hieß 2002 Auf dem Weg nach Messara und dann kamen zwei weitere Romane und jetzt eben dieser. Warum ein Haus im Mittelpunkt diesmal?
Ja, das Haus war eigentlich erst als zweites da. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die in Dahlem spielt. Ich habe in Dahlem studiert und mich hat immer diese Gegend sehr fasziniert. Also die Mischung aus einerseits dieser Reichtum, dieser zurückgezogene, sehr erhabene Reichtum einerseits und andererseits Dahlem als Wissenschaftszentrum. Anfang des 20. Jahrhunderts, als Dahlem als Villenkolonie gegründet wurde, wurde es eben auch als Ort des Geistes mitgegründet, nämlich indem dort Kaiser-Wilhelm-Institute gebaut und dann eingesetzt wurden. Und da wurde also immer schon geforscht. Und diese Zweigesichtigkeit von Dahlem hat mich fasziniert und ich wollte das über ein Jahrhundert erzählen. Und da fehlte mir aber noch die Form so ein wenig. Und da kam ich über das Haus, auf Häuser. Und als ich das hatte, kam das Haus nach Dahlem und ins Buch hinein.
Ich wollte Sie noch fragen, Sie leiten ja das Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin. Das wurde bereits 1885 gegründet, habe ich gelesen. Was gibt's da zu sehen?
Es ist tatsächlich dem Namen nach das älteste Architekturmuseum in Deutschland. Wir haben eine große, inzwischen gut 180.000 Objekte umfassende Sammlung. Das sind ganz überwiegend Architekturzeichnungen, also Handzeichnungen und alles, was dazugehört, Lichtpausen, Fotografien. Die zeigen wir. Wir zeigen sie vor allen Dingen im Moment natürlich online. Unsere Sammlung ist vollständig digitalisiert. Also wer immer möchte, kann sich die ganze Sammlung auch im Netz anschauen. Und wir entwickeln Ausstellungen aus dieser Sammlung heraus, aber auch zu anderen Themen der Architektur. Bei uns am Ernst-Reuter-Platz an der Technischen Universität.
Sie haben gesagt, man kann sich die digital anschauen und jetzt zu Corona-Zeiten gibt es eine bestimmte Serie, die Sie entwickelt haben. Seestücke heißt diese.
Genau, das ist eine kleine Videoserie, die ich jetzt für diese Corona-Zeit entwickelt habe und vielleicht noch darüber hinaus betreiben werde. Ich weiß es noch nicht. Da versuche ich so etwa zweimal im Monat ein besonderes Werk aus der Sammlung zu besprechen, in fünfminütigen kleinen Filmchen, also den Kontext dieses Werkes zu beschreiben, was ein bestimmtes Werk eben zu einem besonderen Werk macht.
Hatten Sie, Herr Nägelke, ein bestimmtes Haus im Sinn, als Sie den Roman lasen, ein Vorbild? Oder war es für Sie auch eine Mischung aus verschiedenen Häusern?
Nein, also schon relativ schnell ist mir auch ein Vorbild eingefallen. Das ist, glaube ich, auch unvermeidlich, wenn man sich in der Zeit ein bisschen auskennt. Aber natürlich ist es mehr schon der Standpunkt dieses Hauses. Der Standort ist ja ein anderer als dieses vermeintliche Vorbild.
Jetzt müssen wir aber verraten, welches das vermeintliche Vorbild?
Da würden wir über die Villa Riel oder das Haus Riel von Mies van der Rohe in Babelsberg
Das auch in einem
nachdenken.
In einer Rezension erwähnt wurde.
Was auch in der Rezension erwähnt worden ist. Und es auch wirklich offensichtlich ist, dass das eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber das finde ich auch nicht wichtig. Sondern es geht ja in dem Buch, so habe ich es verstanden, eben auch darum, prototypisch so ein Reformwerk dieser Jahre vorzustellen. Also wie ein sehr junger Architekt in diesem Fall damit umgeht, jenseits historistischer Bauten zu etwas Neuem zu kommen, ohne schon mit einem Fuß in dieser Radikalmoderne der 20er Jahre drin zu sein. Also es geht im Grunde um diese Zwischenzeit um 1910 herum, die ja in der Rückschau sehr spannend geworden ist und die vielleicht in der Kunstgeschichte, in der Architekturgeschichte, aber auch in der allgemeinen Wahrnehmung so ein bisschen durchs Rost gefallen ist, in dieser stark polarisierenden Sicht Moderne versus Vormoderne. Dass es da also diese feinen Differenzierungen gibt und dass es gerade in der Zeit nach 1900 so viele Bemühungen gab, das, was tatsächlich am Historismus problematisch war, wenn wir sagen, Kriterien wie Oberflächlichkeit oder sowas benennen wollen, das irgendwie zu überwinden, dabei aber die Geschichte und die historischen Formen nicht ganz über Bord zu werfen. Und das ist ja ein bisschen das Thema dieses Hauses.
Das sieht man an Ihrer langen Literaturliste, also Liste von Veröffentlichungen, Publikationen von Ihnen und auch an Ausstellungen, die Sie gemacht haben im Architekturmuseum, dass Sie sich viel mit Historismus beschäftigt haben. Ist denn dieses Haus für Sie architektonisch überzeugend? Als Scharnier zwischen alt und neu.
Leider habe ich es ja nicht gesehen.
So wie es sich in Ihrer Imagination darstellt.
Aber so wie ich es mir zusammen imaginäre, doch ist es überzeugend. Und es gibt ja dieses hübsche Motiv, wo der Architekt dieses Hauses, Max Taubert, auf seinen ehemaligen Chef, Herrn Wagner, trifft und Herr Wagner ein bisschen angefressen ist. Max Taubert habe also bei ihm geklaut und bestimmte Motive verwendet. Und Taubert dann ganz souverän, wie ich finde, für diesen jungen Mann, er ist glaube ich 23 oder 24 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, ganz souverän den Wagner in die Ecke stellt, indem er sagt, ja, aber ich habe diese Motive zu etwas ganz anderem zusammengebunden und bringt dann so ein raffiniertes Motiv eines Schiffes, was in diesem Haus sozusagen durchläuft, ins Spiel und bringt damit eben wirklich zum Ausdruck, dass eine künstlerische Leistung auch darin bestehen kann, Bestehendes neu zu formen oder eben zu transformieren.
Dieser Max Taubert, der war ja noch sehr jung zu dieser Zeit. Das heißt, es war im Grunde auch ein Risiko für die beiden, dass sie ihn beauftragt haben, oder?
Ja, das war ein Risiko, aber für sie war fast wichtiger, dass der Architekt jung sein sollte. Und das erfährt man dann im Laufe der Handlung. Das lag daran, dass sie einen eigenen Sohn hatten. Und der aber tragisch zu Tode gekommen ist. Und sie wollten also mit dem Architekten eigentlich auch so eine Art Ziehsohn an sich binden. Und dem haben sie dann freie Hand gegeben, was die Gestaltung des Hauses anging. Es kommt aber noch etwas dazu, dass gerade weil der Architekt so jung war, konnte auch Elsa Rosen da ein wenig begleitend und beratend mitwirken.
Das fand ich übrigens interessant, dass es in dem Roman heißt, Herr Negelke, dass der Architekt Max Taubert eben versuchen musste, die widersprüchlichen Wünsche von Herrn und Frau Rosen miteinander zu vereinen. Wobei er, Herr Rosen, wünschte sich eine bewohnbare Bibliothek und Frau Rosen eher einen Raum als Rückzug für sich, aber eben auch ein Raum für große Gesellschaften. Und dann heißt es, der Wurf gelingt aber erst, als Taubert im Grunde diese Vorstellung hinter sich lässt und, Zitat, seine eigenen Wünsche im Haus versteckt. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Konflikt, den Architekten häufig haben? Also, dass sie sozusagen die Wünsche der Auftraggeber natürlich irgendwie mit einbeziehen möchten, müssen, aber im Grunde eine ganz eigene Vision haben?
ArchitektInnen haben viele Konflikte auszuhalten, denke ich mal. Schon Vitruv, ein antiker Architekturtheoretiker, hat die Bedingungen von Architektur in drei Worten beschrieben. Das ist die Schönheit, aber ebenso die Nützlichkeit und die Dauerhaftigkeit oder die Gebrauchsfähigkeit von etwas. Also sagen wir das Technische, das Funktionale und das Ästhetische als die drei Komponenten. Hat der Mensch nur zwei Hände zum etwas festzuhalten, also muss man jonglieren. Und das ist die ganze Kunst in der Architektur, diese drei Kugeln irgendwie in der Luft zu halten und miteinander auszuponderieren. Und das macht er eben. Und dieses Bild, was Andreas Schäfer dort entwickelt, dass er sozusagen seine eigene Vision entwickelt, um die Anziehungskraft dieser drei Kugeln irgendwie zueinander in den Griff zu bekommen, das finde ich sehr schön. Mhm. Und spannend eben dann auch dieses Bild des Bootes, was wir uns ja als ein hölzernes Segelschiff vorstellen, ein ganz gediegenes hölzernes Segelschiff mit edlen Hölzern, die dort verarbeitet sind. Damit sticht er in die See seiner beruflichen Zukunft oder in die raue See der Architektur, um dann wenig nicht später feststellen zu müssen, dass er eigentlich jetzt ein Stahlboot benötigt.
Dazu kommen wir gleich noch. Erst noch die Frage, Herr Schäfer, der Max Taubert, ich muss gestehen, ich habe dann auch gegoogelt, gibt es den oder gibt es den nicht, aber es gibt ihn nicht, es ist eine fiktive Person, aber es sind sicherlich viele Vorbilder damit eingeflossen, Mies van der Rohe haben wir schon erwähnt, Bruno oder Max Taut, das steckt dann auch schon im Namen, oder Walter Gropius. Warum haben Sie keine historische Person genommen? Es gibt ja genügend berühmte Architekten aus dieser Zeit.
Ja, dann wäre ich unfrei gewesen. Also dann hätte ich vielleicht auf Anhieb mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil der Name einfach so groß ist. Aber ich hätte mich natürlich dann an dieser Biografie und an den bekannten Stationen, Konflikten abarbeiten müssen. Und das hat mir nicht behagt. Und wenn ich eine reale Figur genommen hätte, wäre immer dieser große Name und dessen Biografie im Hintergrund beim Lesen auch mitgelaufen. Aha, wie? Der Architekt macht das, das ist doch völlig unwahrscheinlich, das geht gar nicht. Und mit solchen Fragen wollte ich mich gar nicht rumschlagen müssen.
Herr Nigelke, Sie haben von diesem stählernen Schiff gesprochen, das da demnächst in See sticht, weil dieser Max Tauber tatsächlich eine große Karriere starten wird. Der hat ein ziemliches Selbstbewusstsein. Ist das etwas Typisches? Das heißt, ist dieser Tauber gelungen als Figur? Was meinen Sie?
Doch, ich finde ihn gelungen, und zwar in den Anklängen an reale Personen, ebenso in dem, was hinzugekommen ist und was neu ist. Ich finde ihn ganz konsistent als eine Architektenfigur. Ich habe da jetzt auch im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht und mit Kollegen darüber gesprochen, und wir sind wieder dazu gekommen, dass Architektur, so wie sie sich im 19. und im 20. Jahrhundert entwickelt hat, ein sehr konkurrenzbeladenes Gewerbe ist. Das kann man nun von vielen Berufen sagen, und so ist sozusagen unglücklicherweise unser ganzes Wirtschaftsleben aufgebaut auf Konkurrenz und Wachstum. Das ist eine andere Geschichte. Aber in der Architektur gehört tatsächlich der Wettbewerb, das heißt das Ausarbeiten, das relativ weitgehende Ausarbeiten von Ideen, um mit diesen Ideen in Konkurrenz zu anderen zu treten, zum Geschäft dazu. Das heißt, es ist immer ein sehr hoher Aufwand, den Architekten, Architektinnen, Büros betreiben müssen, um einen insbesondere öffentlichen großen Auftrag zu ergattern. Und wenn man da nicht hundertprozentig von dem, was man tut, überzeugt ist und diese Überzeugung auch promoten kann, zum Ausdruck bringen kann, für sich werben kann, dann hat man schon verloren. Und das ist so dieser große Zwiespalt. Also sagen wir mal, ein Künstler zu sein oder auch ein solider Architekt zu sein, also jemand, der sein Handwerk versteht, alleine reicht nicht. Klappern gehört eben auch sehr dazu. Und das hat Taubert im Grunde bei dieser Gelegenheit gelernt. Und das ist so sein klapperndes Outing, was er da mit dem Wagner hat.
Ich finde auch, was Sie beschrieben haben, diese Zweigesichtigkeit, also auf der einen Seite das Künstlerische, also sehr nach innen bezogen sein und vor sich hinarbeiten, und dann dieses Konkurrenzverhältnis zu anderen Architekten. Ich finde, es kommt ja noch das Dritte hinzu, eben diese Nähe zu den Auftraggebern. Man muss auch eine gewisse soziale Geschmeidigkeit entwickeln, und das ist manchmal auch dann schwer zusammenzubringen.
Das Haus, Sie haben gesagt, es geht auch um die Zeit bis 1945. Das ist jedenfalls ein Aspekt des Romans. Zum zweiten kommen wir noch. Sie wechseln die Zeiten in diesem Roman kapitelweise. Das ist ja architektonisch eine hochinteressante Zeit. Also im Grunde, das ist eine Phase, die hier sich in diesem Haus visualisiert. Aber danach wird es nochmal sehr spannend, weil es eben Max Taubert betrifft. Also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis in die 30er Jahre. Da begann ja so etwas wie das neue Bauen. Und war das auch der Grund, Herr Schäfer, warum sich Max Taubert später von diesem ersten Haus, das er gebaut hat, und das sogar ein Baudenkmal später wird, distanziert?
Das hat, wie Herr Nägelke sagte, auch mit Selbstmarketing zu tun, zum einen. Zum zweiten aber kommt diese Distanzierung auch aus einem Gefühl von Misserfolg heraus. Denn nach dem Ersten Weltkrieg kann er lange nicht bauen. Und wie viele seiner Kollegen lebt er seine Kreativität in eher utopischen Entwürfen aus, die überhaupt nicht baubar sind. Expressionismus ist da irgendwie das Schlagwort, dass viele moderne Architekten sozusagen diese Phase durchlaufen haben. Und dann im Jahr 1923, 1924 besucht er Elsa Rosen, um sie davon zu überzeugen, dass sie ihn unterstützen soll finanziell, damit er endlich ein neues Haus bauen kann. Und sie möchte das nicht. Sie hat auch kein Geld mehr, sagt sie. Und zweitens, in dieser Situation kommt ihm sein erster Entwurf fast wie so eine dämonische Kraft vor. Das ist wirklich spektakulär gelungen durch seine Proportionen. Es wurde dann auch gelobt. Und seine erste Karriere fußt ja sozusagen auf der Gelungenheit dieses ersten Werkes. Aber jetzt in Mitte der 20er Jahre, wo er auf der Stelle tritt, ist ihm dieser erste Erfolg fast unangenehm. Und er hat das Gefühl, er muss diese Vergangenheit hinter sich lassen, er muss das abstoßen, um neu anfangen zu können.
Bei vielen ist das ja dann tatsächlich, vielen Architekten, erst gelungen, als sie ins Exil gingen. Das macht Max Taubert übrigens auch, das wird im Roman erwähnt, nach Amerika, wo dann ja tatsächlich das neue Bauen eine ganz Also wo Sie damit auch berühmt wurden, später dann auch teilweise nach Deutschland zurückkamen. Herr Schäfer, Sie haben gesagt, Sie haben viel recherchiert, das kann ich mir vorstellen. Ich finde auch interessant, dass teilweise ja auch historische Figuren durchaus vorkommen oder manche, bei denen man es nicht genau weiß. Haben Sie für dieses Haus, für sich bei der Arbeit an dem Roman einen Grundriss gezeichnet oder hat sich das Haus im Laufe der Zeit verändert?
Beides. Also ich habe am Anfang Grundrisse gezeichnet, um so eine Ursprungsmaterialität sozusagen über die Zeichnung herzustellen. Und dann hat sich das aber immer wieder verändert. Ich habe den Grundriss dann auch, oder die einzelnen Räume, das entstand dann beim Schreiben und auch immer wieder über die Figuren und über die Perspektiven der jeweiligen Figur. Also ich habe vielleicht einen Grundriss gehabt, aber ich habe mir nicht vorher genau vorgestellt, was in dem Zimmer steht oder eben nicht. Sozusagen das Leben und dann also die ganzen zweiten, dritten und vierten Häuser, die ja in dieser Villa Rosen auch mit enthalten sind, die entstanden jeweils und immer wieder neu und mit immer wieder anderen Schwerpunkten während des Schreibens.
Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg steht die Villa längere Zeit leer, wird dann später von der Universität genutzt und Mitte der 90er Jahre kommt das Ehepaar Frieda und Hanna Lekebusch dazu. Er, dieser Frieda Lekebusch, sieht dieses Haus und sagt, es geht ein Sog von diesem Haus aus. Wie ist es Ihnen, Herr Negelke, beim imaginären Betreten dieser Villa Rosen gegangen? War das auch so? Hatte es einen Sog auf Sie?
Nee, da müsste ich lügen. Aber dafür beschäftige ich mich vielleicht auch zu lange schon mit Architektur, dass ich mich so bezaubern lassen könnte. Nein, das ist mir wirklich nicht so gegangen. Ich hatte relativ schnell Bilder im Kopf und ganz am Anfang des Romans stellt uns Andreas Schäfer ein Bild vor des Kindes Max Taubert, wie der in seiner mecklenburgischen Heimat so ein Holzklötzchen gegen den Horizont hält und versucht sozusagen dieses Holzklötzchen als Haus in die Landschaft zu stellen. Was ein ganz starkes, großes Motiv, sagen wir mal, des Entwerfens von Welt ist. Und das Haus wird eingeführt als ein Haus, das schwebt. Und auf der Ebene kommt natürlich sehr viel Magie ins Spiel und sehr viel visuelle Magie ins Spiel. Und das ist mir schon so ein bisschen begegnet bei der Begegnung mit diesem Haus oder sagen wir die Vorstellung davon.
Was macht das aus, die Wirkung von Räumen oder Häusern?
Ich habe neulich im Internet was Schönes gelesen. Der Ursprung der Freundlichkeit ist ein Geheimnis. Und die Wirkung von guten Orten hat irgendwie auch etwas Geheimnisvolles. Man kann natürlich, weiß ich nicht, wahrnehmungspsychologisch Merkmale festmachen oder von Proportionen sprechen. Und natürlich geht es in diesem Haus wirklich auch um Proportionen, um Sichtachsen, um Ausblicke, um, weiß ich nicht, vielleicht das Verhältnis von Fläche und kleinen Details und diese Dinge, die einfach subkutan mehr oder weniger wirken. Aber man fühlt sich in einem Haus oder an einem Ort wohl oder nicht, man kann das festmachen. Und das Interessante jetzt als Autor für mich ist ja die Tatsache, dass man das aber nicht, auch wenn man es versucht zu beschreiben, man kommt nicht bis zu diesem Punkt sozusagen. Man kann das Rätsel nicht ganz auflösen.
Ja, das ist natürlich auch immer das Rätsel der Kunst letztlich. Ja? Und in der Architektur kann man sicherlich viel falsch machen und man kann auch sozusagen durch Anwendung der richtigen Regeln viel richtig machen. Oder durch Missachtung der Regeln erst recht was verkehrt machen. Aber das Geheimnis hat man damit sicherlich nicht zu packen. Interessant finde ich es, wir haben, nachdem es im Ende des 19. Jahrhunderts schon mal so etwas wie Architekturpsychologie gab, haben wir jetzt an der TU wieder ein Forschungsgebiet, was sich mit Architekturpsychologie beschäftigt und was genau diesen Fragen nachgeht. Also welche Bedingungen sorgen dafür, dass Architektur so oder so oder allein Bauen so oder anders empfunden wird?
Ein Haus ist eben einfach auch ein archetypischer Ort, an dem wahnsinnig viele intensive Emotionen hochkommen und mit ihm verbunden sind. Und natürlich ist der Keller das Unbewusste und in der Mitte haben wir die Halle im Erdgeschoss, wo quasi die Selbstdarstellung stattfindet und der Alltag auch und das Gesellschaftliche. Und oben haben wir dann wieder das Private so ein bisschen, die Träume, aber eben auch, wenn man so will, die Verbindung nach ganz oben, also die Kreativität und das Künstlerische. Und diese Dinge spielen natürlich auch eine Rolle.
Das bedeutet sicherlich auch, dass wenn jemand ein Haus in Auftrag gibt oder ein Haus kauft, dass da bestimmte Erwartungen natürlich auch mit diesem Kauf verbunden sind.
Ja, natürlich sind da mit Erwartungen verbunden. Ein Haus ist ja irgendwie auch wie so eine Art Glücksversprechen. Mhm. Also jetzt, wenn man so biografische Stationen, da ist man ja vielleicht dann doch nicht ganz so individuell. Es läuft natürlich dann doch vieles ähnlich ab bei vielen Menschen. Und da gehört natürlich in einem bestimmten Milieu die Vorstellung, ein Haus zu besitzen. Da ist ein ganzer Kranz von Vorstellungen damit verbunden. Also man hat ein Ziel erreicht, also vielleicht von Aufstieg auch und Familie oder in welcher Konstellation auch immer. Aber es beginnt auch irgendwie wieder etwas Neues. Und gleichzeitig ist ein Haus aber auch eine, sozusagen hat ja eine Verbindung in die Vergangenheit und man schreibt sich auch in eine Tradition ein.
Diese beiden, Frieda und Hannah, haben ja offenbar ganz unterschiedliche Erwartungen an das Haus. Wie haben Sie das gelesen, Herr Nekelke?
Ja, der Frieda hat das Haus ja auch ein bisschen gekauft, wenn ich da jetzt nicht zu viel hineinlege, um seine Ehe mit Hannah nochmal wieder zu retten. Also das nochmal auf neue Füße zu stellen, sozusagen, nachdem sie in der Charlottenburger Wohnung gewohnt haben, nochmal wieder einen Schritt zu tun. Und er hat das irgendwie ganz pragmatisch gesehen. Er wusste, dass es von Hannah so ein Wunsch war, so ein Haus bewohnen zu wollen. Und für Hannah wurde es zu einem Projekt, was sich dann total verselbstständigt hat und was von Hannah Besitz ergriffen hat, sodass sie sich am Ende selbst nicht wiedererkannt hat.
Zu einem Projekt, weil es einfach ein Baudenkmal inzwischen als Baudenkmal gilt und sie restaurieren es auch und sie öffnet es dann für die Öffentlichkeit. Im Grunde ergibt sich da ein Konflikt zwischen Öffentlichem und Privaten.
Für sie ist das ein Projekt, was sich verselbstständigt hat, auch weil sie glaubt, diesem Haus gerecht werden zu müssen.
Das ist ein forderndes Haus.
Das ist ein forderndes Haus, ja, also weil es natürlich diese Makellosigkeit hat. Die Makellosigkeit oder Wirkung kann man wahrnehmen oder auch nicht. Indem sie aber den Ursprungszustand wiederherstellt, holt sie gewissermaßen den Geist aus der Flasche. Also sie kann nicht anders, als jetzt ständig diese Makellosigkeit wahrzunehmen und zu zeigen der Öffentlichkeit. Sie fühlt sich verpflichtet, das Haus zeigen zu müssen, weil dieses Haus sie letztlich auch total nervös macht.
Und sie muss es dann auch entsprechend möblieren im Grunde.
Na klar, also das ist dann natürlich dann die Folgeerscheinung. Also dann stehen dann da diese ganzen Designklassiker rum und ihr Mann sagt, du hast das Haus zum Museum gemacht.
Dazu kommt allerdings, und jetzt kommen wir auf den Titel, das Gartenzimmer. Ohne etwas verraten zu wollen, aber das Haus ist tatsächlich auch ein schwieriges Haus, denn es hat eine unschöne Vergangenheit, die bezieht sich, oder ein richtig schlimmes Kapitel, bezieht sich eben auf dieses Zimmer und auf die Nazi-Zeit.
Dahlem war ja auch der Lieblingsbezirk der Nazis. Also da haben ja sehr, sehr viele hohe Parteifunktionäre sich gut gehen lassen.
Hm. Und in dem Fall ist auch wissenschaftlich genutzt. Bleibt das, was in einem Haus mal geschehen ist, bleibt das irgendwie haften an dem Haus? Was würden Sie sagen? Da sind wir wieder beim Magischen.
Da sind wir wieder bei dem klaren Nein. Natürlich bleibt es nicht am Haus haften, genauso wenig wie ein Haus einen Geist oder eine Seele hat. Kann man anders sehen. Ich glaube, ich wäre gerne in dieses Haus eingezogen, sollte ich die Gelegenheit dazu gehabt haben. Es ist ein schönes Haus. Und in dem Moment, wo ich die Geschichte dieses Hauses, ohne zu viel verraten zu wollen, erfahren hätte, hätte ich dort nicht wohnen mögen. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die kann man schon irgendwie zusammendenken, dass einen die Geschichte eines Hauses oder schreckliche Dinge, die in einem Haus passiert sind, so stören können, dass man dort nicht sein möchte. Ohne an Geister, Gespenster oder irgendetwas glauben zu müssen, sondern einfach, weil es ein schlechtes Gefühl hinterlässt.
Was meinen Sie, hat ein Haus eine Seele?
Nein, denke ich auch nicht so. Genau das, was ich schon zu Hannah gesagt habe, was das Unheimliche über die Idealisierung von Max Taubert und dem Ruhm, den sie in das Haus hinein projiziert oder hinein gießt und das kommt ihr dann zurück als Unheimliches, ist es natürlich auch so, dass die Dinge, die passiert sind, da nicht weiter spuken, aber wenn man von ihnen weiß, verlangen sie einen Umgang damit.
Kann man sie bannen? Wenn man davon
Was heißt
weiß?
Bannen? Also ich meine, es gibt natürlich dieses Phänomen der Stolpersteine, dass sie diese Stolpersteine, die darauf hinweisen, sichtbar, aber gleichzeitig auch sehr dezent, was in diesem Haus während der Nazizeit passiert ist, dass dort Menschen gelebt haben, die dann umgebracht wurden, vertrieben wurden, sich umgebracht haben durch Aufdruck der Nazis. Und diese Form des Umgangs damit ist, glaube ich, eine sehr, sehr angemessene, weil man das, was geschehen ist, sozusagen, man macht es sichtbar. Dann kann es ein Erinnerungsort sein einerseits und gleichzeitig ein praktischer Ort, der bewohnt werden kann, der einfach ein Gegenwartsort ist.
Mhm. Herr Nigelke, würden Sie das auch so sehen? Kann man das auf diese Weise handhaben möglicherweise?
Sicherlich. Also anders geht es ja nicht. Wir sind ja auf Schritt und Tritt eigentlich überall von Geschichte umgeben und in Berlin nochmal ganz besonders. An jeder Ecke kann man das Grauen rekonstruieren und wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann sieht man es ja auch zum Teil. Also das ist ja überall präsent und man kann damit umgehen, indem man sich erinnert, indem man den Dingen ihren Platz gibt, sodass sie dann sozusagen geordnet in der Vergangenheit liegen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Orte, die wirklich so kontaminiert sind, dass sie nicht neu belegt, nicht umgenutzt werden können. Die Gestapo-Zentrale ist so ein Ort, da geht einfach nichts mehr. Und das mag sein, dass es in 200, 300 Jahren anders ist, das werden wir auch nicht ausschließen. Aber noch geht es nicht und das ist ja auch gut und richtig so.
Trotzdem ist nicht so etwas möglich, dass man einen Ort betritt oder ein Haus und sagt, hier stimmt irgendwas nicht.
Schlecht entworfene Architektur kann sicherlich Räume schaffen, die Unbehagen erzeugen. Auch Orte können Unbehagen erzeugen, weil sie eng sind, weil sie dunkel sind. Diese ganzen Kategorien einfach der alltäglichen Erfahrung von Unbehagen spiegeln sich auch in Architektur wieder. Und das kann dann zu solchen Erlebnissen führen, dass man sich nicht wohlfühlt. Nicht, dass dort etwas passiert ist, was als Geist in den Wänden wohnt.
Sehen Sie auch so?
Ja, also ich meine, ich spiele natürlich damit, dass der Geist in den Wänden wohnt. Das ist natürlich schon so. Aber das ist klar, das ist natürlich jetzt Literatur. Und man hätte den Roman natürlich auch ganz anders aufbauen können, sagen wir mal, wenn man das Haus von vornherein auch wie formgebend in den Mittelpunkt gestellt hätte, hätte man gesagt, das erste Kapitel, Raum sowieso oder sowas. Und dann quasi einmal durch das Haus gehen können. Und ich wollte das Haus als etwas Reales und dann eben auch als einen archetypischen Ort, eine Fantasie, eine Projektion beschreiben und das immer so schwanken lassen zwischen Stein und Traum, mehr oder weniger. Und natürlich spiele ich ein bisschen damit, dass da irgendetwas anwesend ist, aber selbst wenn es anwesend ist, sitzt das ja nicht. Ja, wo sitzt es? Ich weiß es nicht. Sitzt es in den Wänden und hat auf jeden Fall nichts mit den Wänden zu tun, sondern auch mit den Menschen. Eine Sache nur, wenn gesagt wird, am Ende spricht das Haus, dann sage ich, das ist eine Interpretation. Ich würde sagen, da spricht jemand anderes. Mhm. Das ist vielleicht als Antwort auf die Frage, hat ein Haus einen Geist?
Nur noch mal zu der Frage, Sie lachen, Herr Nick?
Nein, der Schlusssatz, na klar, der will ja gedeutet werden, aber nicht von uns heute.
Der Schlusssatz lautet wie?
Ich habe Zeit.
Und das ist das Haus.
Das ist das Haus. Naja, das kann auch der Autor sein, der wartet, bis die Geschichte sich so weit verdichtet hat, dass sie geschrieben werden kann.
Am Schluss des Romans kommen neue Interessenten. Was würden Sie denn raten, Herr Nigelke, das Haus zu nehmen?
Natürlich. Also jetzt weiß ich nicht mehr, spielt es im Roman noch eine Rolle? Oder wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen und wäre vielleicht noch mal eine spannende Frage zum Schluss. Wenn so ein Haus eine unangenehme Geschichte hat, ja, ist das, wie heißt das in der Juristerei, wenn man etwas verschweigt? Also ist das sozusagen eine Missetat des Maklers, diesen Umstand zu verbergen, um damit eventuell einen höheren Kaufpreis zu erreichen oder überhaupt das Haus verkaufen zu können? Ja, also
das ist eine sehr interessante Frage und die hat mich auch beschäftigt ganz zum Schluss. Nämlich es gibt am Ende, hängt eine Tafel, die darauf hinweist, hier hat damals der Architekt das Haus für die Rosens gebaut und das ist dieser berühmte Architekt Max Taubert und so weiter. Aber es fehlt der Hinweis, hier hat während der Nazizeit das und das stattgefunden. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und ich habe mich hierfür entschieden. Und ich glaube, es wäre auch aus Sicht der Vermarktung, ich meine, Sie haben das genau erwähnt, also wenn ich weiß, dann, was da und dort passiert ist, möchte man es vielleicht dann doch nicht erwerben oder darin wohnen. Und das Ende ist, wenn man so will, aus der Perspektive der Verkaufbarkeit geschrieben. Also aus Sicht des Maklers oder der Maklerin, die dann das Haus wieder zeigt.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, Andreas Schäfer. Der Roman Das Gartenzimmer ist im Dumont Verlag erschienen und ich danke Ihnen, Herr Nigelke, Architekturhistoriker und Leiter des Architekturmuseums an der TU Berlin. Und schauen Sie mal auf die Homepage. Da gibt es unter dem Oberbegriff Seestücke. Das haben Sie vorhin erzählt, Herr Nägelke, ja einige interessante Dinge zu entdecken. Vielen Dank, auch dass wir hier im Literaturhaus sein konnten. Dankeschön.
Danke auch.